unserem Text werden spannende Fragen gestellt. Wir können natürlich nicht auf alle diese Fragen eingehen, ja? Wie sieht es im Himmel aus? Interessiert euch diese Frage? Also mich interessiert das sehr. Was wird in der Ewigkeit sein? Wie wird die Ewigkeit sein? Was ist mit den Verstorbenen, die im Moment nicht mehr da sind? Und vielleicht eine noch viel spannendere Frage, gibt es im Himmel Sex? Wow, ich merke, wie die Augen hochgehen. Das sind doch Fragen, die faszinierend sind, die auch begeistern können. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen auch von dieser Geschichte her euch begeistern kann für das, was Jesus uns versucht, hier mitzuteilen. Ich habe es genannt, Jesus und die Frage der Auferstehung. Jesus und die Frage der Auferstehung. Beim letzten Mal, ihr Lieben, haben wir uns angeschaut, Jesus und die Frage nach Corona. Ja, nicht ganz. Aber Jesus hatte auch mit Corona zu kämpfen. Nur hieß das nicht Jesus und Corona, sondern es hieß Jesus und die Frage nach der Steuer. Aber dass wie Jesus noch reagiert und handelt, kann enorm viel helfen zu verstehen, wie würde Jesus heute reagieren, wenn er in unserer Mitte wäre. Da wird so manches, denke ich, auch angesprochen. Jesus im Umgang mit dem Staat. Sehr, sehr praktisch für uns heute. Seitdem Jesus nach Jerusalem gekommen ist, in Markus 11, das Erste, was er tat, ist, er hat erstmal groß rein gemacht. Er geht in den Tempel und räumt dort richtig auf. Und zwar so auf, dass sich seine Gegner das nicht gefallen lassen können. Und so gibt es eine Reihe von verbalen Auseinandersetzungen gegen Jesus, jetzt in Kapitel 12. Und die sind alle darauf angelegt, Jesus zu fangen und irgendwie zu zeigen, hey, du bist am richtigen Platz. Das, was du dir da erlaubt hast, hättest du dir nicht erlauben dürfen. Und ich glaube, wir können noch einiges lernen. Denn wenn man sich auf diese Geschichten mal einlässt, kann man nämlich eine unglaubliche Weisheit Jesu entdecken, wie er in Streitgesprächen mit seinen Gegnern umgeht. Und was da für eine Weisheit zutage kommt. Das ist das erste Mal, ihr Lieben, dass im Markus-Evangelium die Rede ist von Sadduzäern. Von den Pharisäern haben wir schon viel gehört, denen sind wir schon oft begegnet. Wer waren Sadduzäer? Was sind Sadduzäer? Sadduzäer waren keine besonders große jüdische Partei. Aber man sagt, dass sie zu den Wohlhabenden und Adligen gehört haben und dass die meisten Priester wahrscheinlich Sadduzäer waren. Das heißt, sie waren eine religiöse Gruppe, wie die Pharisäer auch. Nur waren sie nicht gleich theologisch ausgerichtet. Und ein großer Knackpunkt zwischen Pharisäern und Sadduzäern war, dass die Sadduzäer nur das geschriebene Gesetz als wirklich gültig ansahen. Für sie war das Fundament hier, und zwar nur ein Teil, die fünf Bücher Mose. Während die Sadduzäer das ganze Alte Testament nahmen und darüber hinaus noch vieles einfach möglich überliefert und die Tradition, mit der, wo Jesus sich oft mit auseinandersetzen musste. Und das Zweite, und das wird hier deutlich, und das ist typisch für die Sadduzäer, sie akzeptierten den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Denn sie sagten, autoritativ sind nur die fünf Bücher Mose, nur was Mose uns überliefert hat. So, und jeder, der zu ihnen kam und sich mit ihnen anlegen wollte, wie sie wären gekommen und hätten gesagt, okay, zeig uns aus den fünf Büchern Mose, dass die Toten leben, dass die Toten auferstehen. Und ihr Lieben, hätten wir das heute Morgen gemacht, wäre eine spannende Sache gewesen. Für alle Bibelkenner unter uns. Hättet ihr das beantworten können? Was, wo wären wir hingegangen, wenn wir nur die fünf Bücher Moses haben? Um die Frage zu klären, gibt es eine Hoffnung auf eine Auferstehung? Aber das ist die entscheidende Frage hier. Und aus ihrer Unwissenheit kreieren sie einen hypothetischen Fall, der zeigen soll, wie unsinnig der Glaube an eine Auferstehung ist. Nun, der Fall ist nicht hypothetisch. Wir können sehr wohl ausgehen, dass dieser Fall wirklich stattgefunden hat. Nur was sie daraus interpretieren, das ist hypothetisch. Und so sagen sie, berufen sich auf die fünf Bücher Mose. Denn im fünften Buch Mose, Kapitel 25, redet Gott von etwas, was wir die Schwagerehe nennen. Die Schwagerehe bedeutet, wenn jemand eine Frau nimmt und er stirbt ohne Nachkommen, dann soll der nächste Blutsverwandte, der Bruder, kommen und mit dieser Frau Kinder zeugen und die Kinder werden dann zum Ersten gehören. Das hat der Erste gezeugt. Damit der Sinn dahinter war, damit das Land und der Besitz in der Familie bleibt, dass das nicht in fremden Besitz übergeht. Jetzt kommen die Sadduzäer zu Jesus und sagen, Jesus, da ist diese verheiratete Frau, ihr Mann stirbt, der nächste Bruder kommt und heiratet sie und stirbt auch kinderlos. Und jetzt kommt der Dritte, und mit dem passiert das Gleiche. Und so läuft es durch, sieben Brüder. Und nicht mit einem hat sie Nachkommen. Und am Ende stirbt die Frau. Am Ende waren sieben Brüder, sieben Ehemänner, alle miteinander und alle verstarben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diese Geschichte daran erinnere, habe ich gedacht, wow. Also ich wäre spätestens nach dem zweiten Ehemann skeptisch geworden. Ich hätte mir wirklich überlegt, ob ich eine Frau mit dem dritten Ehemann noch verheiraten sollte. Kann sie überhaupt kochen? Soll man dieser Frau noch nahe kommen? Aber um die Frau geht es hier nicht. Die Frau steht hier nicht, wird hier nicht in Frage gestellt. Die Frage, die hier gestellt wird, ist die Frage der Logik nach der Auferstehung. Ist Auferstehung logisch oder nicht? Die Pharisäer sagen, Jesus, wenn es so etwas wie eine Auferstehung gibt, wie du und viele unserer Zeitgenossen sagen, dann muss diese Frau sich doch in der Ewigkeit mit sieben Männern auseinanderschlagen. Wow! Sieben Ehemänner zur gleichen Zeit. Und sie sagen, Jesus, das ist doch undenkbar, das ist doch schrecklich. Das macht doch die ganze Situation noch schlimmer, als das, was hier sowieso schon auf der Erde gewesen ist. Und die Ewigkeit muss doch Dinge lösen und nicht Probleme kreieren, die am Ende unlösbar sind. Und dann lebt man mit diesen Problemen in Ewigkeit. Das musst doch selbst du einsehen, dass die Auferstehung in diesem Fall ein Paradox ist. Es funktioniert nicht. Es geht nicht auf. Aus diesem Grund kann es keine leibliche Auferstehung geben. Frage, was ist das Problem der Sadduzäer? Was ist der Denkfehler? In einem Satz zusammengefasst. Was ist Ihr Denkfehler? Ich denke, ihr Denkfehler ist, dass in ihrem Denken die Ewigkeit der irdischen Wirklichkeit gleicht. Und das war eine hypothetische Annahme. Die Sadduzäer, die hielten sich für klug und dachten, meine Zeit, damit kriegen wir jetzt Jesus. Und Jesus bringt es gleich im Tetrapack. Und sagt, ihr irrt. Wham! Ihr kennt die Schrift nicht. Wham! Ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Wham! Wham, wham, wham. Drei verbale Ohrfeigen. zwei grundlegende Dinge, die sie nicht verstanden. Die Macht Gottes und die Heilige Schrift, sagt Jesus. Die Auferstehung ist nicht, sagt Jesus, die Wiederherstellung des Lebens, das ihr hier kennt. Es wird eine andere, es wird eine neue Wirklichkeit sein, der Eintritt in dieses neue Leben wird anders sein. Jesus sagt hier nicht, dass wir Engel sein werden. Er sagt, wir werden wie Engel sein. Manche Ausleger meinen, wir werden geschlechtslos sein. Das muss es aber nicht heißen. Aber was es heißt, ist, im ewigen Reich Gottes werden wir ein vollkommener Körper haben, der nicht mehr stirbt. Und aus diesem Grund ist es nicht länger nötig, eine Ehe zu haben, wie wir sie hier auf dieser Erde kennen, wo Kinder geboren werden. Man muss keine Nachkommenschaft mehr zeugen, das wird es in der Ewigkeit nicht geben. Das wissen wir alles aus diesem Text. Und es gibt uns eine enorme Einsicht in die Ewigkeit, richtig? Das sagt uns schon sehr viel über die Ewigkeit. Jesus sagt, das Auferstehungsleben, Gott wird alles neu machen. Aber es wird so neu sein, dass es mit diesem Leben, in dieser Form, in vieler Hinsicht nicht mehr vergleichbar ist. Und ihr Lieben, es ist diese Auferstehungskraft, die kannten die Sadduzäer nicht. Deshalb kannten sie Gottes Kraft nicht, weil sie nichts von dieser Auferstehungskraft erkannten und glaubten. Dann kann man es auch nicht erleben. Und vielleicht noch schlimmer ist, dass Jesus ihnen sagen muss, ihr kennt die Schrift nicht. Ihr kennt sie nicht. Habt ihr nicht gelesen in der Schrift? Und das ist auch faszinierend, ihr Lieben, wo nun Jesus das Argument her für die Auferstehung? Aus den ersten 5 Büchern Mose. Er lässt sich also auf sie ein, er geht auf ihre Ebene und er begegnet ihnen dort, wo sie stehen. Und er nimmt sogar noch einen Kerntext aus den 5 Büchern, der für die Juden unglaublich wichtig war, nämlich die Geschichte am brennenden Dornbusch, wo Gott Mose beruft und ihn zum Führer Israels macht. Diesen Kerntext, den kannten die in- und auswendig. Die kannten die ganzen 5 Bücher Mose, aber besonders diesen. Und Jesus sagt, ihr kennt die Schrift nicht. Gott sagte zu Mose nicht in der Vergangenheitsform, ich war der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Im Deutschen wird es richtig hier wiedergegeben, ich bin. Und damit sagt Gott, und wer von uns hat das Jesu gelesen, sagt Gott, die Erzväter, sagt der Mose am brennenden Dornbusch, die Erzväter leben. Denn ich bin jetzt ihr Gott. Ihre Beziehung zu mir existiert weiter. Das ist eine tiefe Aussage über die Wirklichkeit danach, wenn wir auf die andere Seite gehen, oder nicht? Das können wir alles aus diesem Text rausnehmen und lesen. Das ist eine tiefe Offenbarung. Was können wir für Ermutigungen vielleicht aus diesem Streitgespräch für uns heute mitnehmen? Welche Lektion bietet diese Geschichte für uns? Der Frage nach der Auferstehung. Ein paar Lektionen, die ich denke, die zentral sind auch aus dieser Geschichte. Schau genau hin. Schau genau hin ins Wort. Wenn es eins gibt, was Jesus uns hier an dieser Stelle auch lehrt, ist ein Umgang mit dem Wort Gottes. Wir müssen lernen, in die Details aufzuschauen. und die Details im Wort Gottes zu trainieren. Trainiere dein Auge für Details. Ihr Lieben, es ist nicht langweilig. Wir haben irgendwie eine Gesellschaft entwickelt, auch eine christliche Gesellschaft, in der wir irgendwie denken, Bibel lesen ist langweilig. Sobald wir die Bibel aufschlagen, dann gucken wir in unsere WhatsApp-Account. Richtig, wer hat uns wieder was geschrieben? Und wir warten auf die nächste Nachricht, wir warten auf die nächste Nachricht auf der Welt. Ja, dort, wo irgendwas los ist, aber nicht hier. Und ich glaube, der ist uns gewaltig was abhanden. Und Jesus gibt uns eine Kostprobe davon, wie spannend Schrift sein kann und wie viel uns entgeht, wenn wir hier nicht ins Detail schauen. Und was Gott uns alles mitteilt. Nicht alles, was wir wissen wollen, aber doch eine unglaubliche Menge und eine unglaubliche Tiefe, wenn wir nur mal richtig hineinschauen. Die Rolle eines Detektivs. Ist das das, wie wir uns noch sehen, im Umgang mit dem Wort? Ich will was entdecken, Herr, wenn ich das Wort öffne. Ich will dir begegnen, ich will etwas lernen. Nicht nur für meinen Kopf, sondern fürs Herz, dass meine Beziehung zu dir weiter klärt. Warum kannten die Sadduzäer die Schrift nicht, obwohl sie sie auswendig kannten? Weit mehr wie wir. Weil sie nicht auf die Details achteten. Auf die entscheidenden Details. Gott sagt nicht, ich war der Gott Abrahams. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Im Deutschen wird diese Gegenwartsform gezeigt. Deshalb sagt Gott zu Mose, auch wenn Abraham, Isaac und Jakob schon seit Jahrhunderten verstorben sind, ich bleibe ihr Gott, weil sie leben. Weil sie leben. Und weil sie leben, auch wenn sie nicht mehr auf dieser Erde sind, und weil sie leben, muss es eine Auferstehung geben. Und damit hat Jesus aus dem zweiten Buch Mose, aus der Berufung des Mose gezeigt, es muss eine Auferstehung geben. Unglaublich. Was für eine Weisheit. Was für ein Einblick in das Wort. Lieben, wir müssen genau hinschauen lernen. Und ich denke, wir müssen uns auch mit dem ganzen Wort Gottes auseinandersetzen. Nicht nur mit den Lieblingsteilen, die wir so gerne haben. Auch das muss etwas sein, was bei uns wichtig ist. Ein Problem der Sadduzäer, habe ich schon gesagt, ist, sie haben nur die fünf Bücher Mose als autoritativ. Hätten sie wenigstens, was es zu dieser Zeit gab, wenigstens das gesamte Alte Testament genommen, wäre diese Frage, die sie gehabt hatten, wahrscheinlich obsolet, überflüssig gewesen. Der entscheidende praktische Punkt für unser Leben an dieser Stelle ist Zeit. Sind wir dazu bereit? Es geht nicht ohne Investition von Zeit. Wollen wir eine Beziehung mit Gott? Wollen wir Gott erkennen? Wollen wir Gott verstehen? Wollen wir seine Gedanken verstehen? Geht es nicht ohne Zeit? Beziehung braucht Zeit. Und leider haben wir von Zeit nicht zu viel, richtig? Falsch. Wir haben sie. Wann haben wir? Wann haben wir Zeit? Wenn uns etwas wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Paul, vor ein paar Tagen 50, die Geschwister sind heute hier, reißen sich das Wochenende extra raus, viele Stunden unterwegs, nur auf der Autobahn, nur um ein paar Stunden hier zu sein, stehen in einem vollen Programm in ihrem eigenen Leben und kommen trotzdem hierher. Ja, wie schafft man denn sowas, wenn man selbst am Limit ist? Wie schafft man das? Nur wenn es einem richtig wichtig ist, richtig? Nur wenn es einem richtig wichtig ist, dann schafft man das. Dann finde dürfen uns Zeit nehmen. Vielleicht fehlt uns das manchmal. Dieses zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Herr, rede. Gib mir was, zeig mir was. Und nicht gleich aufzugeben, wenn nicht sofort die tiefsten geistlichen Wahrheiten kommen und dann auf die nächste Predigt zu warten, in der hoffentlich wieder tiefe geistliche Wahrheiten kommen, über die ich staunen kann. Verbring Zeit mit dem ganzen Wort Gottes, wenn du Gottes Kraft kennen willst, dann auch verstehen. Es gibt viel zu entdecken. Die Schrift ist spannend, ihr Lieben. Sie gibt Antworten, wichtige Antworten, die uns Nachrichten aus aller Welt nicht sehen können. Schau genau ins Wort. Nicht so. Lebe von der Hoffnung der Auferstehung. Lebe von der Hoffnung der Auferstehung. Wenn dieser Text uns etwas gibt, dann ist es, dass Jesus uns herausfordern will. Lebe von dieser Hoffnung. Ihr Lieben, die Hoffnung auf die Auferstehung ist die größte Hoffnung, die uns Kraft geben kann, für was immer wir in diesem Leben erleben müssen. Und die Herausforderung dieses Lebens zu meistern. Die Sadduzäer kannten nichts von dieser Auferstehungshoffnung. Und Jesus sagt, deswegen kennt ihr auch nichts von der Kraft Gottes, die neu macht, die Wunder wirkt. Das ist sein Markenzeichen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ich schaffe ein neues. Erkennt ihr es denn nicht? Ihr Lieben, es ist die Auferstehungshoffnung, nicht wahr? Die Auferstehungshoffnung, die sogar Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, noch mit Kraft erfüllt. Und Hoffnung erfüllt. Es ist die Auferstehungshoffnung, die uns Hoffnung gibt, wenn dieses Leben, in dem wir leben, total sinnlos erscheint und wir nicht mehr wissen, warum soll ich denn morgens überhaupt noch aufstehen? Warum soll ich denn jeden Tag mein Tagwerk vollbringen und immer wieder mich mit allen möglichen Auseinandersetzungen den Stellen, den kleinen und großen heraus. Wofür? Wofür das noch? Es ändert sich doch eh nicht. Doch, es ändert sich, wenn Auferstehungshoffnung da ist. Und das gibt unserem Leben und unserem Sterben einen anderen Sinn. Letzte, ihr Lieben. Nur eine Beziehung bleibt für dich unveränderlich. Nur eine. Nur eine einzige. Und das ist das, was Jesus uns hier auch lehrt. Und das ist deine unzertrennliche Verbindung, deine Lebensbeziehung mit Gott. Das ist das Einzige, was du in diesem Leben beginnen kannst und was nie wieder aufhört. Das Einzige. Alles andere wird zu Ende gehen. Nur diese eine Liebe ist wahrlich unsterblich. Unsere Liebesbeziehung mit Gott. Die eine Beziehung, die nie für eine Sekunde getrennt werden wird. Nicht in diesem Leben, nicht im Tod, nicht in der Ewigkeit. Paulus bestätigt das im Römerbrief. In Römer 18, diese bekannten Verse, wenn er sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Tod kann das nicht. Der Tod kann uns nicht trennen von der Liebe. Diese Liebesbeziehung mit Gott besteht im Tod fort für die, die diese Liebesbeziehung in diesem Leben begonnen haben. Alle anderen unsere Beziehungen werden für eine gewisse Zeit zumindest einmal zu Ende gehen. Jesus sagt nicht viel über das Leben im Tod oder nach der Auferstehung. Zwischenmenschlich sagt er nur, was nicht mehr sein wird. Nicht was sein wird. Wenn wir uns nach dem Tod oder der Auferstehung wiedersehen, denke ich, werden Beziehungen und die Rollen, die wir haben, das wird neu geordnet werden. Lena wird nicht mehr meine Frau sein. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, macht mich das traurig. Wir haben gelegentlich das schon betrauert, weil die Beziehung, die wir zueinander haben, das einmalig ist. Eines der schönsten Geschenke, das Gott uns für dieses Leben in dieser Welt gemacht hat. Aber es war für dieses Leben. Es war für dieses Leben. Und das ist das Erleben, was uns so schwerfällt, nicht wahr? Loszulassen. Das, was wir in diesem Leben so lieb gewonnen haben. Weil wir uns, das ist unser Problem, weil wir uns einfach nicht vorstellen können, dass es noch etwas gibt, das noch schöner und noch herrlicher sein wird, als das, was wir hier in der Beziehung erlebt haben. Ich denke sehr wohl, dass ich eine Beziehung mit Lena in der Ewigkeit haben werde, die noch inniger sein wird, aber nicht mehr auf der Basis einer Ehe. Als Lazarus, von Lazarus wird gesagt, dass er in Abrahams Schoß saß, hier wird eine Beziehung im Totenreich beschrieben. Und er spricht von einer innigen Beziehung. Ich denke, dass wir das übertragen können, auch auf die Menschen, die wir hier geliebt haben. Aber es wird herrlicher sein. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Muss wunderbar sein. Das Einzige, von dem Jesus sagt, dass es bleibt im Leben, im Sterben und in der Auferstehung, das ist das Einzige, was bleibt. So sehr wir heute Morgen auch so eine Familienverbundenheit sehen, spätestens auf dem Sterbebett, am Grab ist Schluss, ist diese Beziehung für einen Moment abgeschnitten, gebrochen. Wird nicht mehr so in dieser Form weitergehen. Der französische Theologe Alfred Loisy sagt, Gott kann nicht aufhören, der Gott derer zu sein, die ihn bedient und ihn geliebt haben. Ihr Lieben, wenn dem so ist, was ich jetzt beschrieben habe, wenn das Wahrheit ist und wir glauben das, dann gibt es uns Grund genug, warum die Verbindung zu Gott die eine entscheidende Verbindung in unserem Leben sein muss. Wie jede andere Verbindung, jede andere Beziehung in Schatten stellt. Weil ich glaube, dass wenn wir diese Verbindung mit Gott wirklich lernen in diesem Leben, wofür wir dieses Leben auch haben, und die Beziehung zu Menschen, die ich liebe, können mir dabei helfen. Aber wenn die Beziehung zu Gott das ist, was sie sein soll, Gott von Herzen zu lieben, mit aller Kraft, mit allem, was ich habe, was ich bin, dann wird das meine Vorbereitung sein. Für den Moment, wenn du und ich zu gehen haben. Wie können wir sonst loslassen? Wie? Es geht nur über diesen Weg, wenn Gott die Liebe Nummer 1 ist. Allein aus diesem Grund müssen wir lernen, Gott in allem zu dienen. Du bist mehr als genug, haben wir gehört. die Beziehung zu Gott. Das ist das Beste. Und das ist das, was Jesus hier auch lehrt. Weil es das Einzige ist, was du nicht hast. Alles andere ist leer. Und warten, bis Gott die Tore öffnet und wir einander wieder begegnen können. Aber bis dahin,